Alerta Gespräch.
Heute ein Gespräch von Sabrina mit Julia Fritsche. Sabrina, du hast ja auch schon ihr Buch Tiefrot und Radikal Bunt für Alerta rezensiert. Die Rezension könnt ihr auf unserer Homepage lesen, www.alerta.blog. Wie bist du eigentlich auf dieses Buch und Julia Fritsche aufmerksam geworden?
In die Hände gefallen ist es mir nach einer ganz frustrierenden Phase, politisch frustrierenden Phase. Und zwar war das im Wahlkampf 2018, in dem ich für eine Kleinpartei in Bayern kandidiert habe und einfach im Straßenwahlkampf vor allem wirklich an den Bürgern, an den Leuten gemerkt habe, wie wahnsinnig schwierig es ist, den Leuten wirklich noch zu vermitteln, was ist denn eigentlich links? Was wollen wir denn eigentlich, wir Linken? Um was geht es denn eigentlich in linker Politik? Und da haben einfach ganz klar die Beispiele gefehlt, die positiven Erzählungen und die neuen linken Narrative. Und als ich dann auf Julia Fritsches Buch Tiefrot, Radikal Bunt aufmerksam geworden bin, dass er genau dieses Thema behandelt und eine neue linke Erzählung versucht zu finden und versucht zu schaffen, war das wirklich so eine Erleichterung. Und ich habe mir gedacht, so endlich, Gott sei Dank, endlich hat es jemand aufgeschrieben. Und damit kann man in Zukunft einfach arbeiten mit genau solchen Erzählungen.
Ja, und was Julia Fritsche zu erzählen hat, das könnt ihr jetzt in diesem Gespräch hören. Viel Spaß dabei.
Julia und ich sind hier jetzt am Bahnhof in München. Und Julia war schon 2015 mit dabei, als die ganzen Flüchtlinge aus Österreich, von der Balkanroute hier ankamen. Und auch jetzt 2021, als die Flüchtlinge aus der Ukraine hier ankamen, und wird uns jetzt als erstes ein bisschen was dazu erzählen, für ihre Eindrücke.
Ja, Sabrina, schön, dass wir uns treffen und auch, dass wir uns hier treffen am Bahnhof. Wir sind neben dem Gleis 26. Da kamen eben unter anderem die Züge von der Balkanroute 2015 mit vielen Menschen an. Und mir ging es wie vielen anderen MünchnerInnen. Ich habe gehört, am Bahnhof wird Hilfe gebraucht. Es war spät abends um 23 Uhr in meinem Fall. Und dann bin ich hierher gefahren und habe wie alle einfach nur so kleine Schritte gemacht, ein bisschen irgendwie die Leute in Empfang genommen und Essen verteilt, so gut es ging. Das gab irgendwie so eine kleine Küche für alle von irgendwie ein paar Leuten organisiert, aber wirklich ganz klein noch. Wir haben irgendwie so Brezen gekauft und so. Es war irgendwie in den allerersten Tagen. Und ich habe in Erinnerung, wie irgendjemand sagte, hat jemand ein Blatt und einen Zettel, und dann hatte jemand ein DIN A4-Blatt, und dann haben wir jemanden gefragt, ja, weiß jemand, wie auf Arabisch willkommen geschrieben wird? Und dann hat jemand das aufgeschrieben, und ich glaube, es war Marhaban, wenn ich richtig informiert bin.
Möglich, ja. Kommt mir bekannt vor, das Wort auf jeden Fall.
Ich habe immer noch den arabischen Schriftzug zu Hause, dieses DIN A4-Blatt. Und das haben wir dann eben in die Höhe gehalten. Andere haben versucht, den Schriftzug abzumalen. Dann hatten wir so irgendwie 3-4 DIN A4-Blätter hier. Und es war also wirklich sehr symbolisch eigentlich nur so die Hilfe, weil es gab noch gar keine Strukturen. Es war eher so, dass hier halt Menschen waren, und einfach gesagt haben, wir heißen euch willkommen. Und kurz vorher waren auch, bevor ich kam, waren auch rechtsextreme Gruppen da gewesen. Und die sind aber dann aufgrund der Menge von Leuten, die jetzt eben hier gesagt haben, willkommen, haben die sich dann verdrängen lassen. Und das war das eine Erlebnis. Und daraus ist ja dann eine große Politisierung der ganzen AsylhelferInnen-Szene hervorgegangen. Jenseits der praktischen Hilfe haben die sich auch hier dann später in den kommenden Jahren zusammengetan, auch mit anderen Gruppen, was ich in meinem Buch beschreibe, eben mit feministischen Gruppen, mit ökologischen Gruppen, mit wohnungspolitischen Gruppen, zu einer großen Demonstration unter dem Titel Ausgehetzt, wo es eben plötzlich um ganz viele verschiedene Thematiken ging: Migration, Ökologie, Feminismus, Gender. Ich suche ja nach einer neuen linken Erzählung, und da ist eben viel entstanden aus dieser Asylhelferinnen-Szene, die gesagt haben, wir haben eigentlich so viele gemeinsame Anliegen mit anderen Gruppen in der Gesellschaft, dass wir uns zusammentun müssen. Und auf der anderen Seite von uns hier ist die alte Bahnhofshalle vom sogenannten Starnberger Bahnhof hier in München. Und hier in dieser Halle kamen im vergangenen Jahr ganz viele ukrainische Geflüchtete an. Da war es dann schon ein bisschen anders. Zu dem Zeitpunkt, als ich dazu stieß, konnte ich mich hier bei der Caritas eintragen und da einfach so mit so gleich Ordnerwesten und so dann da ein bisschen unterstützen. Und die kamen zunächst in diese Halle und dann aber gleich hier in ein Hotel gegenüber und wurden von dort dann weiter in verschiedene Unterkünfte gebracht. Also es war schon in den ersten Tagen da einfach natürlich wesentlich strukturierter. Was für Gründe das hat, dass das unterschiedlich ist, ob das mit der Hautfarbe der ukrainischen Geflüchteten zu tun hat, dass sich da manche Menschen hier irgendwie doch irgendwie näher oder mehr so irgendwie in den Wiedersehen, das weiß ich nicht. Also es ist schon auffällig, wie unterschiedlich da die Hilfe war. In beiden Fällen, finde ich, war einfach aber in der Zivilgesellschaft, jetzt mal jenseits von den staatlichen Maßnahmen, in der Zivilgesellschaft einfach diese ja doch Selbstverständlichkeit am Anfang da. Und dafür trete ich total auch mit meinem Buch ein, dass wir einfach ein anderes Menschenbild auch entwickeln und ineinander sehen, dass wir eigentlich ganz viel Gutes haben und dass wir dieses Narrativ auch weiter betreiben müssen, dass der Mensch im Grunde gut ist. Gibt es auch ein schönes anderes Buch dazu von Rutger Brechmann. Der schreibt eine ganze Weltgeschichte darüber, dass wir im Grunde gut sind. Und genau, auch dafür möchte ich eintreten, dass wir nicht alles eigentlich autonom denkende neoliberale Individuen sind.
Dann war praktisch das 2015 so deine Erlebnisse mit den ankommenden Flüchtlingen hier in München so der Startschuss ein bisschen für dein Buch? Oder hattest du vorher schon so die Ideen?
Ja, also wir haben in dieser Zeit ja wieder so eine aufstrebende neue rechte Erzählung bekommen. Zusätzlich zu der neoliberalen Erzählung ist die ja so stärker geworden, ab 2013 schon mit Pegida und so, wenn ich richtig informiert bin. Und in diesem Zeitraum, wo diese rechte Erzählung wieder stärker wurde hier, neben der neoliberalen, habe ich mich gefragt, ja, was können wir denn an eigener Erzählung diesen beiden großen Erzählungen entgegensetzen? So, weil ich glaube, wir brauchen was Eigenes. Wir können uns nicht nur an anderen Erzählungen abarbeiten. Ich nenne manchmal dieses Beispiel, dass unser Gehirn einfach nicht so gut in Negation denken kann. Also wenn ich jetzt sage, denk jetzt nicht an die Zöpfe von Greta Thunberg. Du lachst.
Ja.
Hast du an die Zöpfe von Greta Thunberg gedacht?
Ja, natürlich, klar.
Genau. Und so funktioniert unser Gehirn eben auch in politischer Hinsicht. Wenn wir nur sagen, wir sind gegen den Neoliberalismus, denken wir trotzdem immer, ja, Neoliberalismus. Oder wenn wir sagen, wir sind gegen Wirtschaftswachstum, denken wir trotzdem immer, Wirtschaftswachstum. Ja, eine Wirtschaft muss doch wachsen. Und ich würde dafür plädieren, dass wir versuchen, eigene Erzählungen und auch eine Sprache dazu zu entwickeln. Zum Beispiel könnten wir stattdessen, bei dem Beispiel Wirtschaftswachstum zu bleiben, von einer maßvollen Wirtschaft sprechen oder von einer Wirtschaft der Genügsamkeit. Da steckt das Wort genug drin. Das kennen Leute, da sagen sie, ja, ich habe irgendwann genug, ich bin satt von etwas oder so. Es reicht, was ich habe. Ich brauche nicht immer noch mehr. Und so, glaube ich, ist es eben auch, wir brauchen eine eigene Erzählung, um wie so ein bisschen beim Coaching so eine Vision von etwas selber zu entwickeln, sich selber auszumalen, wie will ich denn, in was für einer Gesellschaft will ich denn leben? Und dafür brauchen wir eine Sprache. Und da bin ich auf die Suche gegangen, Sprache und Ideen für so eine neue Erzählung.
Und du hast in deinem Buch ganz viele tolle Projekte beschrieben, wie denn so eine Umsetzung auch in der Praxis aussehen könnte, an neuer linker Erzählung in den verschiedensten Bereichen. Und hast auch ganz viele Beispiele gebracht, die gar nicht aus Deutschland sind, sondern die aus anderen Ländern sind. Wie glaubst du, kann man denn den Leuten hier in Deutschland diese Projekte vermitteln? Oder wie kann man daraus auch für unser Land ein neues linkes Narrativ formen, das auch bei den Leuten ankommt?
Super schwierige Frage. Tja, wie vermitteln?
Weil es ist ja oft so, dass da gesagt wird, ja, das funktioniert da. Da funktioniert das vielleicht, aber das kann man ja hier so nicht machen. Das war so meine Erfahrung im Wahlkampf 2018 tatsächlich, dass das einfach immer so das Abwink-Argument war. Ja, das ist ja da, das kann man ja, aber hier geht das ja nicht so.
Ja, also machen wir es mal konkret an einem Beispiel. Also ich habe zum Beispiel AktivistInnen getroffen, die sich in Lateinamerika dafür einsetzen, dass Indigenen dort nicht das Dorf unterm Arsch weggebaggert wird, ja, für Kohleunternehmen oder sowas. Und die daran interessiert sind, dass sich die dortige Idee von Indigenen des Buen Vivir, des guten Lebens, verbreitet. Und da habe ich mich auch gefragt, also genau, wir können das ja nicht eins zu eins übertragen. Wir können jetzt hier nicht alle irgendwie in ein Baumhaus im Dschungel ziehen oder so. Manche sind in einem Baumhaus, aber werden dann von der Polizei irgendwie weggeräumt hier. Aber wir können nicht alle so jetzt total naturverbunden in rural-ländlich oder so wieder leben von heute auf morgen. Also wir sind ja auf diese ganze Infrastruktur hier angewiesen der Zivilisation. At least ich. Also ich kann mich nicht selber versorgen und mir kein Trockenklo bauen oder sowas. Obwohl das ja auch einige machen. Deswegen habe ich mit Leuten gesprochen, einfach, wie können wir die Ideen übertragen von einem guten Leben, die Ideen von Indigenen, die noch sehr viel mehr Rücksicht nehmen auf die uns umgebende Welt, die Natur, die Umwelt. Und da habe ich zum Beispiel gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Ulrich Brandt und der hat ein Buch geschrieben zusammen mit einem lateinamerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Alberto Acosta und die haben sich angeguckt, wie man diese Ideen übertragen kann. Und da gibt es zum Beispiel die Idee, überhaupt das Menschenbild hier anzuerkennen von den indigenen Kulturen, wo eben nicht der Mensch im Zentrum steht, sondern wir so eine Verbundenheit mit der Natur haben. Dann haben sie die Ideen von Allgemeingütern, die können wir auch übertragen. Also es gibt hier auch schon wichtige Ansätze wie Kämpfe ums Wasser beim Berliner Wassertisch, dass Wasser nicht privatisiert wird, sondern dass wir einfach wichtige Güter aus der Natur als Allgemeingüter weiterhin betrachten, so wie früher Felder und Wiesen und Wälder Allmende waren, Allgemeingut waren. Und da gibt es ja Bewegungen, dass das wieder zurückgeht. Und ein dritter Punkt ist, wenn ich mich richtig erinnere, eine andere Struktur von Entscheidungsfindungen. Das entsteht hier auch. Also oft gibt es eher so rätedemokratische Strukturen dort in den Gesellschaften. Und das erlebe ich jetzt auch in den letzten Jahren hier, dass es so zum Beispiel Ernährungsräte gibt in 2 Dutzend Städten im deutschsprachigen Raum. Also dass Leute sich zusammentun und sagen, also, LandwirtInnen, VerbraucherInnen, AgrarforscherInnen oder so und sagen, wie können wir Essen so gestalten und unsere Ernährung so gestalten, dass nicht nur die Reichen sich Bioprodukte leisten können oder dass wir es überhaupt so organisieren können, dass wir nicht irgendwie einen Apfel dreimal um die Welt fliegen, bevor wir ihn hier essen. Und auch in anderen, es gibt Klimaräte, es gibt den Versuch von Care-Räten, wo es um Fürsorge und so weiter geht. Und das ist auch etwas, was wir hier übernehmen können. Ob das jetzt im Wahlkampf sofort auf Anhieb die Leute überzeugt, ist die Frage. Aber ich versuche da eben Gemeinsamkeiten zu finden und zu zeigen, da gibt es schon auch vieles. Es gibt auch hier andere Strukturen. Es gibt auch hier in Europa durchaus große Genossenschaften zum Beispiel, wie im Baskenland, im Mondragon, wo die Leute andere Eigentumsstruktur haben. So knapp 100.000 Menschen leben da zusammen, gestalten Schulen, Fabriken, Banken und so und machen das aber nicht unter kapitalistischen Gesellschaften, wenn auch sehr bedroht von außen durch die kapitalistische Welt dort. Aber es gibt hier Ansätze.
Ja, also das stimmt natürlich. Es gibt Ansätze, es gibt auch, also da wo ich wohne, im ländlichen Raum, auch ganz viele solche Dinge wie Carsharing-Vereinigungen und es gibt bei uns auch tatsächlich einen Ernährungsrat zum Beispiel, ja, und Bürgerenergie, die jetzt sich zusammenschließen und mit Photovoltaikanlagen auf den Dächern ihre Elektroautos laden und so weiter und so fort. Was aber bei den Leuten nicht ankommt tatsächlich, das ist das Politische. Sie sehen das nicht da an, dass das was Linkes ist, was sie da eigentlich tatsächlich machen. Machen zwar all diese Dinge und engagieren sich auch sehr breit, sage ich jetzt mal, drehen sich dann aber um und wählen wieder eine eher rechte oder konservative Partei. Und somit wird es natürlich so im Großen und Ganzen nie so richtig entstehen können, sich entfalten können, obwohl man ja auch vor Ort natürlich sieht, dass wenn es Unterstützer und Befürworter gibt, dann sind es die Ortsverbände natürlich der SPD oder der Grünen, ganz sicherlich nicht der CDU/CSU leider, ja, aber und trotzdem werden die wieder gewählt. Wie kann man den Leuten vielleicht irgendwann mal wieder vermitteln, wo da der Zusammenhang zur Parteipolitik einfach steht?
Ja, schwierig. Ich bin da auch ziemlich desolat, was das angeht. Ich finde die Frage total schwierig. Ich erlebe das auch oft, dass auch jetzt Hilfe zum Beispiel im Bekanntenkreis mit ukrainischen geflüchteten Menschen oder so dann von Leuten kommt, die eigentlich die CSU wählen oder so, wo ich irgendwie sage, ah okay, da habe ich politisch irgendwie gar nichts gemeinsam, aber wie interessant, dass die dann so praktische Hilfe leisten. Ich glaube, die linkeren Parteien sind halt einerseits immer sehr stark in der Kritik generell, teils zu Recht, teils zu Unrecht. Also es gibt natürlich schon nach wie vor noch so einen linken Bashing in vielen Medien, aber es fußt eben manchmal auch auf einer Wahrheit. Und ich glaube, die müssen wir als Linke dann auch ansprechen. Also dass eben der Sozialstaat in Deutschland namentlich abgebaut wurde von der Sozialdemokratie und den Grünen unter Schröder. Die haben privatisiert, die haben reichen Steuern darauf verzichtet und haben den ganzen Arbeitsmarkt liberalisiert. Und da sind wir auch bei dem Punkt Sprache. Also eine Liberalisierung klingt ja als was Schönes, aber wenn faktisch Arbeitsschutzgesetze verringert werden und Niedriglöhne zugelassen werden oder sowas, also dann sind wir wieder bei der Sache des Narrativs. Also einerseits stehen Linke, finde ich, wirklich zu Recht in der Kritik, viele linke Parteien. Andererseits haben wir aber eben auch eine sehr starke, so hegemoniale Sprache, die eigentlich eher für das Konservative und Neoliberale eintritt. Eben wie zum Beispiel im Bereich der Liberalisierung oder Steueroasen zum Beispiel. Also eine Oase ist etwas, wo jemand Wasser findet in der Wüste, der eigentlich sonst sterben würde. Aber was die Leute ja dort suchen, ist ein Ort der Steuerhinterziehung. Und da müssten wir eben eine andere Sprache auch finden, um für unsere politischen Interessen die richtigen Worte zu finden. Ich glaube, ein Narrativ kann man da eben durch Erzählungen und durch Sprache kann man da auch ganz gut den Weg ebnen. Aber es ist halt sehr mühsam. Nur Sprache ist etwas, wo wir alle ansetzen können.
Wenn wir jetzt schon bei der Parteipolitik sind, kommen wir mal auf das andere Buch zu sprechen, bei dem du mitgearbeitet hast, nämlich Verbündet euch. Ja, das war ja wirklich ein sehr großartiges Werk und auch sehr faszinierend, wie da die ganzen unterschiedlichsten Parteien ja auch eigentlich an vielen Stellen zu gemeinsamen Schlüssen gekommen sind und auch zu gemeinsamen Ideen. Viele Menschen waren aus der Parteibasis ja tatsächlich und nicht von den oberen Positionen. Warum funktioniert das auf dem Papier? Warum funktioniert es in der Realität so schlecht?
Ja, das Buch, das du erwähnst, da haben sich eben rot-rot-grüne PolitikerInnen zusammengetan. Wie du gesagt hast, nicht die oberste Riege. Und einerseits wurde es begleitet, die andere Hälfte waren Nicht-PolitikerInnen, also so wie ich, also als Journalistin, aber WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen, AktivistInnen. Ich denke, wie du sagst, an der Basis ist das Interesse groß, dass diese Parteien sich zusammentun. Ich erlebe das immer wieder bei Leuten, die SPD wählen, auch in der Basis. Faktisch gibt es natürlich dieses sehr starke Narrativ gegen die Linkspartei nach wie vor. Und das hat eben auch zum Teil seine Gründe. Also die haben immer noch Leute in ihrer Partei wie Sarah Wagenknecht, die ja die einen Armen gegen die anderen Armen ausspielt, die mit den richtigen Pässen gegen die mit den falschen Pässen ausspielt, obwohl sie es, glaube ich, besser wüsste in Wirklichkeit. Und dadurch ist natürlich die Linke jetzt in der Wählerschaft einfach auch total schwach geworden, weil viele damit gar nichts mehr anfangen können und die Linke da zu Recht irgendwie einfach kein gutes Bild gerade abgibt und dann auch natürlich SPD und Grüne sagen, also darauf setzen wir jetzt nicht. Und dann gibt es natürlich in den Parteioberen einfach viele, die kein Interesse an einer Politik haben. Also ich meine, bei SPD und Grünen gibt es natürlich auch viele, die kein Interesse daran haben, jetzt einen wirklichen sozial-ökologischen Umbau zu gestalten, sondern die eher so weitermachen wollen mit dem grünen Wachstum zum Beispiel. Aber grünes Wachstum ist auch nur Wachstum und Wachstum können wir uns bei planetaren Grenzen nicht leisten.
Beim Thema Wachstum kommt man natürlich immer auf das Thema Wirtschaft und letztlich auch auf das Thema Oberthema Kapitalismus. Was machen wir mit dem Kapitalismus? Es ist ja immer so, was haben wir da für eine Gegenerzählung, für ein Gegennarrativ? Weil der Sozialismus ist ja immer das Schreckgespenst bei allen so, oh Gott, am Ende endet es sogar im Kommunismus, was ja natürlich völliger Quatsch ist. Ja, das sind sicherlich teilweise überholte Narrative. Wir brauchen ein neues. Wie könnte es aussehen? Und wie könnten wir die Leute da tatsächlich auch mitnehmen? Weil es geht ja viel um Angst. Viele haben Angst, dass sie alle ihre Sachen abgeben müssen, wenn sie das Wort Umverteilung hören und solche Dinge. Darum geht es natürlich gar nicht. Um was geht es denn wirklich?
Was machen wir mit dem Kapitalismus? Also das Känguru bei Marc-Uwe Kling würde sagen, wir zernagen ihn. Der verstorbene Theoretiker Eric Olin Wright, der würde sagen, wir hüllen ihn aus. Also wir weisen überall dorthin, wo es schon andere Ansätze gibt. Eben zum Beispiel Genossenschaften, die wir überall haben, wie die große Genossenschaft Mondragon im Baskenland, die erwähnte auch, dass wir an vielen Orten noch Allgemeingüter haben, wie zum Beispiel noch nicht überall privatisiertes Wasser und privatisierte Luft. Also, dass wir noch das Bildungssystem, jetzt die Universitäten sind bei uns noch nicht in dem Maße privatisiert wie in anderen Staaten zum Beispiel, sondern sie sind immer noch nach wie vor einigermaßen frei zugänglich. Dass wir dahin gucken, wo wir entweder noch eine nicht eben privatwirtschaftliche, sondern eben entweder eine staatliche oder eine gemeinschaftlich organisierte Organisationsform und Wirtschaftsform noch haben. Und das haben wir eben in vielen kleinen Bereichen doch. Und die müssten wir ausbauen und diese Inseln praktisch vergrößern. Das wird irgendwann dann natürlich zu einem starken Widerstand führen, wie das eben bei der großen Genossenschaft Mondragon auch ist. Also sie müssen auf einem kapitalistischen Markt bestehen und müssen dann auch irgendwann sagen, ja, brauchen wir doch mal irgendwie Zulieferer von irgendwas, die dann auf dem kapitalistischen Markt agieren müssen oder so und die dann nicht vielleicht auch GenossInnen alle werden oder so. Es ist schwierig, das ist nicht ohne Auseinandersetzung zu kriegen, aber Eric Olin Wright würde eben sagen, den Kapitalismus langsam aushöhlen durch vieles, was schon da ist und das auch sehen. Also wir haben, Krankenhäuser waren bis in die 80er Jahre nicht profitorientiert in Deutschland. Das ist nicht lange her. Diese Entwicklung, die alternative Nobelpreisträgerin Vandana Shiva hat mal zu mir gesagt, diese ganzen Privatisierungen, those are babies, Julia. They didn't exist before. Und eben, dass wir im Bereich Krankenhäuser vor 40 Jahren hatten wir noch nicht Asklepios und Rhön-Kliniken und diese ganzen profitorientierten Organisationsformen von Gesundheit, von Krankheit. Und das ist menschheitsgeschichtlich wirklich nicht lange her. Das könnten wir auch wieder zurückschrauben. Wir haben sozialen Wohnungsbau und wir haben gerade die Initiative der Privatwirtschaft in Berlin wieder Wohnraum zu entziehen, zumindest den Unternehmen, die über 3000 Wohneinheiten haben, in der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Jetzt gibt es auch eine Kampagne dazu, RWE und Co. enteignen. Und es gibt ja auch die Debatte jetzt in der Energiekrise, sogar auch manchmal Mainstream, dass man Energie doch wieder irgendwie gemeinschaftlich oder staatlich zumindest organisiert. Also es gibt diese Ansätze. Und bei der Frage von, wollen wir Wohnraum vergesellschaften? In Berlin haben sich ja 57% dafür entschieden, der Bevölkerung in Berlin, die gesagt haben, ja, wir wollen Wohnraum vergesellschaften. Also wohlgemerkt nicht den von der einzelnen Eigentümerin einer Wohnung, sondern da, wo Wohnungsunternehmen über 3000 Wohnungen verfügen. Also es gibt Ansätze, wir müssen den Kapitalismus, was machen wir mit ihm, wir müssen ihn langsam aushöhlen.
Jetzt hat sich in den wenigen letzten Jahren so auch durch die Pandemie, aber auch durch das Zuspitzen der Diskussion um die ganze Klimapolitik so ein bisschen neues Problem der Linken gezeigt, wo die Neoliberalen einfach ganz viel dagegen halten mit dem Freiheitsbegriff. alles ist plötzlich Freiheitsbeschränkung, ganz egal, ob es jetzt um eine Maske geht, die man tragen soll, oder um ein Tempolimit, das man einhalten soll. Alles wird von den Neoliberalen auf diesen Freiheitsbegriff reduziert und die Freiheit wird eingeschränkt durch all das. Und das ist natürlich was einfach zieht bei den Leuten. Und das ist ein Punkt, den auch Christoph und ich schon oft diskutiert haben tatsächlich. Welches Narrativ können wir da dagegen halten und den Leuten vermitteln, dass wir ihnen natürlich nicht ihre Freiheit rauben möchten? Niemand möchte das.
Da würde ich bei den Feministinnen nachgucken, weil die sagen schon ganz lange, also viele Feministinnen, wir müssen Abhängigkeit, also das gegen Pendant zu Freiheit. Wir müssen das einfach anerkennen und akzeptieren. So ist es. Wir sind abhängig von der Natur, die uns nährt. Die Natur ist abhängig von uns. Wir sind abhängig von Menschen, die sich um uns sorgen und um die wir uns sorgen. Wir sind alle voneinander abhängig und das müssen wir als gegeben annehmen. Also es ist eine Fantasie, dass wir autonom durch die Welt gehen. Es ist eine Fantasie, dass wir nicht andere Menschen bräuchten. Und deswegen würde ich dem einfach entgegensetzen, dass wir da Abhängigkeit wirklich als etwas, wenn auch nicht Positives, einfach etwas anerkennen müssen, was da ist. Ich weiß nicht, was denkst du denn, zu welchen Schlüssen seid ihr denn gekommen, wie ihr mit der Freiheit umgeht?
Also wie man dagegen argumentieren könnte, da sind wir tatsächlich noch zu keinem Schluss gekommen. Es ist aber tatsächlich so, dass ich selber auch schon in ganz vielen Gesprächen einfach dann zu hören bekommen habe, ja, aber dann mache ich das alles alleine. Und dann sage, nein, kannst du nicht, kannst du gar nicht. Du hast Klamotten an, die nicht du hergestellt hast. Du isst Essen, das nicht du angebaut hast. Du fährst ein Auto, das auch nicht du hergestellt hast. Du kannst alleine, ganz alleine, kannst du gar nichts. Und das ist tatsächlich, sehe ich ganz genauso. Wir werden das akzeptieren müssen, dass wir ganz ohne die Gemeinschaft eben nicht können und dass sich auch alles, was wir tun, auf die Gemeinschaft auswirkt. Und ich mag da das Zitat von Maria Montessori ganz gern, die sagt, die Freiheit des Einzelnen endet mit der Gemeinschaft. Und das ist einfach der Punkt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber man kommt selber auch ohne die Gemeinschaft nicht aus. Ja, das sehe ich tatsächlich ganz genauso.
Ja. Ja, es ist natürlich unglaublich schlecht gelabelt in dieser Welt, Abhängigkeit, weil wir Autonomie vergötzen, aber es ist eine Fantasie.
Wenn du jetzt an dein Buch zurückdenkst, es ist 2019 veröffentlicht worden, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Wenn du jetzt so an die letzten Jahre denkst, gibt es noch irgendetwas, wo du jetzt sagst, ach Mensch, das hätte ich noch mit dazufügen müssen, das wäre noch ein Punkt gewesen, der relevant gewesen wäre?
Ja, auf jeden Fall würde ich heute noch mal mehr zu Rassismus und Weißsein auch schreiben. Ich habe mich nur mit der rassistischen Ausgrenzung an den Grenzen tatsächlich, also mit den Fragen von Migration befasst, aber nicht mit der rassistischen Ausgrenzung in starkem Maße in unserer Gesellschaft. Ich konnte jetzt nicht alle Themen verhandeln, aber das und die Frage auch von einer Ausgrenzung von Menschen, die neurodivers sind oder körperlich behindert sind oder so, das würde ich auf jeden Fall versuchen, stärker mitzudenken, neben den anderen Themen.
So, dann kommen wir jetzt schon zum Ende. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Julia war total cool und hat mich mega gefreut.
Ich sage danke, Sabrina. Hat mich wirklich geehrt. Vielen Dank. Ich habe mich damals schon über die Besprechung bei euch so gefreut. Die hat mir ein guter Freund geschickt und hat gesagt, guck mal, habe ich gefunden, die Antifa hat dein Buch besprochen. Darf ich euch so nennen?
Ja. Sie sind antifaschistischer Blog auf jeden Fall, ja, das steht auf jeden Fall im Vordergrund, ja.
Ja, das war für mich eine große Ehre.
Schön, das freut uns natürlich auch sehr.
Das war Sabrina Teifel im Gespräch mit Julia Fritsche. Das ganze Gespräch gibt es natürlich auch auf unserer Homepage www.alerta.blog zum Nachlesen. Wir hören uns dann zum nächsten Alerta-Gespräch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.